herzlich für das Gebet. Das ist mir immer wieder eine Freude, es ist mir eine Ehre. Ich sage es ganz ehrlich, es ist mir echt eine Ehre, hier bei euch zu sein. Ich darf ja in der Freien Evangelischen Gemeinde oft predigen und es wird nicht Normalität so. Es wird eigentlich immer irgendwie fast den Eindruck, es wird anstrengender. Das liegt sicherlich daran, dass dem Bösen es nicht gefällt, dass wir immer wieder mit Gottes Wort unterwegs sind, dass wir es immer wieder bedenken, dass wir schauen, was hat das für uns und unser Leben zu tun und dass wir uns dann auch noch daran freuen, an diesem Wort. Für manche ist es ja nichts weiter als ein Buch, ja. Es ist auch ein Buch, es ist gedruckt. In der was weiß ich denn, wie viel eine Ausgabe? Es ist ja das meist gedruckte und das meist verkaufte Buch der Welt. Aber für uns ist es doch mehr. Es ist doch wesentlich mehr. Ihr habt hier am Anfang stehen gehabt, dass der Glaube auch, glaube ich, damit beginnt, mit dem Wort. Und dieses Wort ist Fleisch geworden. Dieses Wort ist in Jesus Christus auf die Welt gekommen. Und wir feiern in einer Woche Ostern. Ich habe das letztes Jahr schon bestaunt, wie ihr hier Ostern gefeiert habt. Von der Deko her, das war gigantisch, das war wunderschön. Ich bin gespannt, wie es nächsten Sonntag hier aussieht. Aber wirklich zu feiern, ja, Jesus lebt, er ist auferstanden. Und wir dürfen mit ihm leben. Wenn er nicht auferstanden wäre, dann würde unsere Predigt nicht nützen, dann würde unser Glaube nicht nützen. Das wäre alles umsonst, bräuchten wir nicht zu tun, aber wir glauben, dass Jesus Christus auferstanden ist, dass er lebt und dass er jetzt auch hier ist. Und dass er jetzt auch hier ist. Und das finde ich noch viel krasser. Wir haben eben draußen gesprochen, dass wir doch als Menschen wirklich Begrenzungen haben. Es ist einfach so, wir erleben das immer wieder. Gestern Nachmittag auf dem 80. Geburtstag halte ich eine Andacht über die Liebe Gottes und war vorher mit meiner Frau um den Gruppunder See gegangen. Und ich glaube, wir haben die Hälfte der Strecke nicht gesprochen. Weil wieder so eine Situation war, es hat wieder geknallt und irgendwie. Und danach sprichst du von der Liebe Gottes. Aber ich kann das nur tun, weil ich mich darunter stellen möchte immer wieder und weil ich weiß, die Liebe Gottes, die kann einfach viel mehr als ich, kleiner Mensch. Deswegen danke für das Gebet und ich werde versuchen zu predigen, aber ich kann es nicht alleine. Ich kann es nur dann tun, wenn der Herr seinen Segen schenkt. Ich nehme den Gedanken des Tages einfach auf, also nicht den, den du gegeben hast, sondern wir haben ja heute Palmsonntag. Ich weiß nicht, wem das etwas sagt. Ich habe keine Palmen gesehen. Ihr habt nicht den Weg irgendwie geschmückt. Aber gut, es liegt vielleicht auch daran, dass Jesus sich nicht, zumindest nicht leiblich angekündigt hätte, sonst wäre wahrscheinlich der Weg irgendwie nach vorne. Es würden Palmen liegen, es würden Kleider liegen, wie auch immer. Ihr hättet es wahrscheinlich anders hier gestaltet, aber Palmsonntag berichtet von diesem Ereignis, wo Menschen Palmen wedeln, Palmen legen für den Weg, wo Jesus kommt, wo Jesus einzieht nach Jerusalem. Und dieser Tag heute ist eigentlich zu der damaligen Zeit, also dieser Tag heute, wo wir uns heute dran erinnern, ne, ist jetzt nicht ganz genau heute vor, was weiß ich denn, wie viel Jahren gewesen, aber an diesem Tag war das Passafest, das Pesachfest, und das gehört mit zwei anderen Festen, mit dem Schavuot, mit dem Wochenfest und mit dem Sukkotfest, dem Laubhüttenfest, zu den drei israelitischen Wallfahrtsfeiern. Ich weiß nicht, wer von euch noch Wallfahrt macht, also ich nicht. Und selbst Wallfahrt zum Gottesdienst ist für mich einfach nur die Treppe runter. So, aber damals war das so, dass jeder gläubige Jude zu dieser Zeit nach Jerusalem gereist ist und hat da zusammen das Passafest gefeiert. Man hat sich daran erinnert, Gott hat uns aus der Gefangenschaft in Ägypten rausgeholt. Gott hat das mit unserem Volk getan. Gott hat unser Volk nicht da gelassen, wo es war, in Versklavung, in Enge, im letzten Loch, sage ich mal, sondern er hat unser Volk rausgeholt. und hat unserem Volk Freiheit geschenkt. Und das haben die Juden dort gefeiert. Und ich glaube, wenn wir nächste Woche Ostern feiern, dann sollten wir das feiern. Gott hat uns rausgeholt. Rausgeholt aus unserer Enge, aus unserer Gefangenschaft und hat uns frei gemacht. Und uns geht's gut. Wir sind frei mit Christus, durch Christus, in Christus. Alles, was mit Christus zu tun hat, das hat uns frei gemacht. Damals die Leute, was haben sie geschrien, als Jesus nach Jerusalem eingezogen ist? Hosianna haben sie geschrien, das ist richtig. Und ich stelle uns heute mal die Frage, rufen wir Jesus auch Hosanna zu? Tun wir das? Und wenn ja, wenn wir das tun, es gibt ja Gemeinden, die machen das ein bisschen exzessiver als vielleicht ihr noch. Und ihr seid ja schon ein bisschen lauter, sag mal ein bisschen lebendiger, würde ich mal sagen. Hat jetzt nichts mit der Geistlichkeit zu tun, glaube ich, ich weiß es nicht. Aber als unsere freie evangelische Gemeinde, aber es gibt ja sogar Gemeinden, in denen das auch ab und zu mal gerufen wird. So, Hosianna, Halleluja, Amen, kann man ruhig mal machen. Das gibt's ganz biblische Vorbilder dafür. Und an dieser Stelle ist es das Hosanna. Und wenn du Hosanna rufst, wenn Jesus kommt, dann ist die Frage, warum tust du das? Ich lese aus Johannes 12. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, also aufs Passafest, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen Hosianna, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Was hatten sie gedacht, die Juden zu dieser Zeit? Wer kommt da? Wer kommt da, wenn Jesus kommt? Ja. Der König, ja. Gab's welche? Ganz klar. Die haben das gedacht. Und manche haben vielleicht gedacht, Mensch, jetzt hat der Jesus schon so lange gewirkt und wir haben noch gar nichts von dem mitbekommen, was wir eigentlich denken, was er macht. Nämlich, dass er uns endlich von den Römern befreit, dass es uns endlich total gut geht, dass wir endlich die Macht und die Herrschaft haben, dass es diese komische Trennung von einem Staatssystem und von einem Religionssystem, dass es das nicht mehr gibt. Man könnte es ein bisschen damit vergleichen, was der Islam gerne durch die Durchsetzung der Scharia erreichen möchte. Nämlich, dass das Staatssystem und das Religionssystem gleich ist. Und vielleicht waren welche darunter, die auch zu Jesus zu diesem Moment Hosianna gerufen haben, die eigentlich gedacht haben, so, Jesus, letzte Möglichkeit, Passafest, jetzt kannst du zeigen, jetzt lass es rumpeln, schmeiß die Regierung raus, setz dich selbst auf den Thron, damit wir endlich die Führer sind, damit endlich unsere Religion das ist, was jeden hier, wo sich jeder drunter stellen muss, muss jetzt jeder so handeln wie wir, es muss jeder auch ein bisschen uns untertan sein. Weil von uns kommt ja schließlich das Beste. Wir haben ja das Richtige. Wir haben ja die richtige Religion. Und das muss jetzt jeder glauben. War ja in Deutschland bis Mitte des 19. Jahrhunderts noch so, dass jeder das glauben musste, was der Staatsfürst glaubte. Was der König glaubte. Also da gab's nichts mit Wahl, sondern wenn der katholisch war, dann warst du auch katholisch. Da gab's nichts. Und wenn der evangelisch war, dann warst du auch evangelisch. Aber es gab natürlich auch welche, die wirklich von ganzem Herzen Hosianna gerufen haben, weil sie Jesus als den wirklichen König der Juden anerkannt haben. Die meisten haben meines Erachtens gedacht, jetzt gibt's einen richtigen Schlag. Und dann kommt der angeritten, dieser Jesus. Ich bin mir sicher, dass das nicht das Gefährt war, wo man eindeutig als weltlicher Mensch zumindest den König drauf vermutet hätte. Also er ist auf dem Esel gekommen. Ich weiß nicht, wenn ihr heute jemand auf dem Esel seht, ob ihr dann denkt, ah, klasse, das muss ein richtiger Kerl sein, der muss richtig was drauf haben, da wollen wir jetzt mal gucken, was der so alles reißt, sondern wenn einer auf dem Esel angerockt kommt, sage ich mal heute, dann überlegen wir doch eher, ob der es noch alle hat, sag ich mal. Ob der noch ganz sauber ist. Jesus wusste um sein Volk und er wusste, was sein Volk natürlich mit diesem Esel verbindet. Denn auf diesem Esel, also nicht auf dem, ne, war schon ein bisschen Zeit vergangen, aber auf solchen Esel ritten die Könige des Volkes Juda nun mal ein. Also er hat sich seinem Volk, seinen religiösen Leuten, hat er sich ganz klar gezeigt und hat ganz klares Statement damit gemacht, gesagt, wenn ihr es noch nicht verstanden habt, dann versteht's jetzt. Ich komme auf einem Esel eingeritten und das ist das Zeichen für eure Könige und ich bin euer König. Ich reite auf dem Esel ein. Schaut mal hin und versteht's. Ich reite auf dem Esel ein. Naja, die Leute, jetzt will ich auch nicht alles schlecht machen, was die da gemacht haben. Auch nicht, dass die da Palmzweige hingelegt haben. Aber vielleicht war auch ihr Gedanke, naja, wenn er schon auf dem Esel nur einreitet, dann müssen wir wenigstens den Weg schmücken. Dann müssen wir wenigstens zusehen, dass es einigermaßen schön ist. Dieser Gedanke, wir sind dafür zuständig, dass der Weg, wo Jesus lang geht, unheimlich schön ist. Das ist auch ein Gedanke, den die Leute damals auch hatten. Wenn der jetzt mit dem Pferd gekommen wäre, dann hätten wir vielleicht keine Palmzweige mehr gemacht. Aber Jesus, Mensch, der kleine Jesus hat sich den Esel ausgesucht. Komm, lass uns wenigstens zusehen, dass der Weg schön wird. Und dadurch, durch den Weg, wird vielleicht auch Jesus ein bisschen größer, erscheint vielleicht ein bisschen majestätischer. Ich weiß nicht, was wir so für Gedanken haben, wenn wir Jesus transportieren wollen. Was wir dann denken, was wir dann auslegen müssten, damit Jesus über diese Straße gehen kann. Wir haben es eben gesagt, über unsere Straße muss Jesus manchmal gehen, da liegt kein einziger Palmzweig. Da ist es matschig, da ist es dreckig. Da ist es wirklich nicht schön zu gehen und Jesus geht trotzdem den Weg mit dir. Er geht trotzdem, er kommt trotzdem durch dich hindurch. Wenn du einem anderen Menschen was von Jesus erzählst und 2 Stunden früher gelogen hast, glaubst du, dass der Jesus nicht zu dem anderen Menschen spricht, weil du dein Weg nicht sauber ist? Haben wir manchmal den Eindruck, haben wir manchmal das Denken. Ich glaube, dass das auch immer ein Kennzeichen von Religion ist. Dass wir versuchen, durch unser Tun das zu erreichen, dass das, was wir sagen, dass das einfach besser wird. Ich habe mich auch in den Anzug geschmissen, ne, um zu predigen. Ich hätte auch in der Jogger kommen können. Am Wort Gottes hätte das nichts geändert. Am Wort der Vollmacht hätte das nichts geändert. Was Gott zu dir heute sagen will, das hätte er zu mir sagen können, wenn ich hier, nackt vielleicht nicht, aber... Das wäre vielleicht doch ein bisschen zu krass gewesen. Aber ich hätte es machen können. Denkt nicht immer darüber nach, wie jetzt unser Weg gestaltet sein muss, wie alles perfekt sein muss, sondern lass Jesus einfach kommen. Lass Jesus auf deinem Weg gehen und versperr ihm den Weg nicht, sondern lass ihn auf deinen mit dir unterwegs sein. Und da macht es Jesus nichts aus. Auf diesem Esel zu reiten, das war ja so, der war ja nicht besonders hoch, dieser Esel. Und Jesus, der jetzt da drauf gesessen hat, ich kann das gar nicht machen. Wenn ich mich jetzt hier drauf setze, dann knackt der Stuhl wahrscheinlich. Nun ja, Jesus hat auf diesem Esel gesessen und die Beine von Jesus, die werden vielleicht kurz über dem Boden gewesen sein. Stell dir das für dein Leben vor. Jesus läuft und läuft auf dem Weg, den du irgendwie beschmutzt oder was auch immer. Der schrappt immer so kurz über den Boden. Er tritt auch mal auf vielleicht. Das macht Jesus nichts. Das macht Jesus überhaupt nichts. Der Gedanke ist wirklich, das Gegenüber ist, wir müssen alles sauber und schön machen, wenn Jesus kommt. Und das Gegenteil ist es eigentlich, Jesus macht alles sauber und schön, wenn er kommt. Die Juden zu der Zeit, als sie Hosianna gerufen haben, haben sie sich sicherlich an Psalm 118 erinnert. Psalm 118, da steht, dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. An ihm lasst uns fröhlich sein. Und dann, o Herr, hilf. Also das Hosianna. Hosianna steht da. O Herr, hilf. O Herr, lass wohlgelingen. Das ist ja das, was mit Hosianna ausgedrückt wird. Das ist ja nicht der Schlachtruf. Herr, du bist wunderbar, du bist groß, du bist der Schöpfer, obwohl er das auch alles ist. Aber wenn ich Hosianna heute sage, dann heißt es, o Herr, hilf mir. Oder das Wissen zumindest, Gott, du bist meine Hilfe. Aber es hat mit Hilfe was zu tun. Gott, ich will mir helfen lassen von dir. Ich brauche deine Hilfe, ich kann es nicht allein machen. Hosianna! O Herr, hilf, Herr, lass wohlgefallen, Vers 26, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Nicht in deinem Namen, nicht in meinem Namen, auch nicht im Namen der Juden. Auch wenn Jesus sich ganz klar zum König der Juden stellt, er ist der König der Juden. Aber er kommt in seinem Namen. Jesus fand einen jungen Esel, ich bin wieder beim Text, 12, Vers 14, Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das finden wir in der Schrift in Sacharja 9. Und dieser Ritt war für Jesus kein einfacher. Wir können das, die ganzen Evangelien durchlesen. Es fängt vorne schon an, dass die Menschen es nicht wollten, dass Jesus da war. Da kommt der Sohn Gottes auf die Welt. Und die Menschen sagen, ich will nicht, dass er da ist. Da kommt Jesus an deine Tür. Da kommt Jesus in dein Leben. Er klopft an. Und Jesus klopft schön an. Das schon oft erlebt. Wie Jesus in den Momenten, wo wir es wirklich gebrauchen können, anklopft und wir ihn dann aufmachen können. Und was passiert? Manche machen einfach nicht auf. Manche machen die Tür nicht auf. Jesus steht vor der Tür und klopft an und manche machen die Tür nicht auf. Wunderbar, wenn wir es erleben dürfen, dass Menschen Jesus in ihr Herz reinlassen. Dass sie diesen Hosianna-Ruf aus vollstem Herzen rufen und auch meinen, Herr, hilf mir. Ich schaffe es nicht alleine. Zurück zu dem gefährlichen Ritt. Jesus wird an dieser Stelle wieder gesehen. Er macht sich sichtbar. Und vorher lesen wir in 11, Vers 57, wir können mal schauen, ob das wirklich da steht. Genau. Die hohen Priester und Pharisäer aber hatten geboten, wenn jemand wüsste, wo er wäre, also wo Jesus wäre, sollte er es anzeigen, damit sie ihn ergreifen konnten. Also bevor Jesus da nach Jerusalem einreitet, war er einfach eine kurze Zeit nicht da. Jesus war ja auch Mensch. Jesus hat die Gefühle gehabt, die du und ich auch haben. Jesus hat Anfechtungen gehabt. Vielleicht hat Jesus nicht wegen der Hitze in Jerusalem Schweiß auf der Stirn gehabt, als er da reingeritten ist, sondern weil er Gefühle hatte. Jesus war ja kein Klotz, kein Steinklotz, das war ja nicht aus Stein gemeißelt. Da hat ja nicht Gott sich selbst auf die Erde gestellt und hat gesagt, Mensch, du hast dann keine Gefühle. Sondern Jesus hatte Gefühle. Jesus hat Jerusalem angeschaut und hat über Jerusalem geweint. Also wenn Weinen kein Gefühl ist, dann weiß ich es auch nicht. Das ist für mich immer so der Moment, wo die Gefühle am stärksten werden, wenn ich anfange zu weinen. Jesus setzt sich dem aus und er setzt sich dem auch nicht umsonst aus. Er setzt sich dem nicht wegen sich selbst aus. Nein, er setzt sich dem aus, weil er Gott gehorsam ist. Jesus tut das, was sein Vater will. Und er unterstellt sich voll diesem Vater. Vielleicht hat Jesus, das ist alles Mutmaßung, aber stellt es euch einfach mal vor, vielleicht hat Jesus auch Hosianna gerufen und hat gesagt, Gott, hilf mir durch diese Situation. Er wirft sich selbst mit diesem Ritt nach Jerusalem zum Fraß vor. Denn der Weg nach Jerusalem ist Jesu Weg ans Kreuz. Das ist sein letzter Gang nach Jerusalem, den er getan hat. Das ist sein Weg ans Kreuz. Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Weg, dein Wille geschehe. Gottes Wort erfüllt sich hier an dieser Stelle. Dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze, steht dort in Sacharja 9. Ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerschmettert werden. Denn es wird Krieg sein zwischen den Völkern. Hat das Jesus gesagt? Steht das in seinem Wort? Nein. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, steht da in Sacharja. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Das steht da in Sacharja 9. Frieden, der Friedefürst kommt da angeritten auf diesem Esel. Es wird Frieden sein. Weiß nicht, wie du diesen Frieden erlebt hast in dieser Woche, als du vielleicht auf dein Handy geguckt hast oder Tagesschau oder Tageszeitung und dann gesehen hast von diesem Menschen, der mit einem LKW andere Menschen totgefahren hat. Ich habe ehrlich gesagt den Frieden darin nicht gefunden. Ich sag's ganz ehrlich. Ich habe auch den Frieden nicht gefunden in den 59 Raketen, die dann nach Syrien runtergestürzt sind. Habe ich keinen Frieden drin gefunden. Aber Gottes Wort erfüllt sich. Ganz klar, wir lesen es hier und an dieser Stelle hat es sich erfüllt. Und wenn man damals Gottes Wort kannte, dann konnte man mit dieser Situation umgehen. Und wenn wir heute Gottes Wort kennen, dann können wir auch mit diesen Situationen umgehen. Denn wir wissen, was Jesus gesagt hat, was Jesus selbst gesagt hat. Mein Reich, wo dieser Friede herrscht, der ist nicht von dieser Welt. Der ist nicht gleichzusetzen mit allen Herrschern und allen Reichen auf dieser Welt. Ist völlig anders. Wir erleben das wirklich immer und überall und wir erleben das sogar bei uns selbst. Wir erleben das in uns selbst, dass da teilweise das sind zwei Reiche fast. Einmal das Reich, wo wir uns selbst verehren und vielleicht vom Hosianna ganz weit weg sind und einmal das Reich, wo wir laut rufen und das wirklich auch tun. Hört sich fast schizophren an. Aber es ist das Leben eines Christen auf dieser Welt. Christian, du sagtest das eben, wir wollen uns nicht ablenken lassen von der ganzen Technik oder von was auch immer. Wir sind mit Jesus unterwegs und wir tun alles dafür, dass andere Menschen hören, wie gut er ist. Und dann versucht das Böse, alles was geht, um uns davon abzubringen, um uns gegeneinander zu stellen, um uns uneins zu machen und hat manchmal sogar Erfolg. Und in diesem Fall hilft nur noch eins. Da hilft nur noch der Ruf Hosianna. Jesus, komm du. Komm du in diese Situation. Ich leg dir alles hin. Ich leg dir nicht nur meine Palmenblätter hin, unter denen ich mich normalerweise setze, wenn es schön warm ist, damit es mir nicht auf den Kopf so brennt. Ich leg dir alles hin. Alles wird unwichtig, wenn du kommst. In anderen Evangelien heißt, sie haben ihre Kleider hingelegt. Also Jesus, wenn du kommst, dann lege ich dir alles hin. Dann lege ich dir meine Kleidung hin und da darfst du drüber gehen. Das ist mir alles unwichtig. Hauptsache du kommst. Hauptsache du machst den Weg. Jesus reitet den Esel. Er reitet nicht das Schlachtross. Ein Esel in Gottes Plan. Das ist unglaublich. Für mich ist das immer unglaublich. Obwohl jetzt ein Jude sagen würde, ja, ist doch ganz normal, musste doch so sein und alles drum und dran. Aber der Esel ist für mich immer noch so ein Tier, wo ich denke, ach, ich kann mit nicht so vielen Tieren was anfangen, aber mit dem Esel, das wäre so das letzte Tier, was ich mir anschaffen würde wahrscheinlich. Aber Jesus reitet auf diesem Tier in die Stadt. Und für mich ergibt sich da eine ganz klare Sache, wenn er mit einem Esel in die Stadt einreitet, wenn er den Esel gebraucht auf seinem Weg zum Kreuz, dann wird er auch mit Eseln seine Gemeinde bauen. Das wird Jesus tun. Egal, was du jetzt gerade von dir hältst, egal wie toll, wie was weiß ich denn, ob du denkst, du wärst Schlachtross, Jesus kann auch mit Eseln. Hätte er definitiv etwas anderes haben können. Er sagt's vor Pilatus. Weißt du, wenn mein Reich von dieser Welt wäre, Pilatus, sagt er, dann wären meine Diener schon längst gekommen, hätten euch alle umgehauen. Euch alle umgeboxt. Hätten euch alle kalt gemacht. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Hier ist er in der Kraft Gottes unterwegs. Und diese Kraft Gottes, die ist überhaupt nicht abhängig von dem, was in der Welt irgendwie gut oder schlecht oder böse oder was auch immer ist. Wir denken immer, wir können nur einen schönen Gottesdienst bei Sonne feiern, aber den schönen Gottesdienst können wir auch bei Regen feiern. Das ist gar kein Thema. Für Gott ist das gar kein Thema. Ich bin nur froh, dass er uns das oft schenkt, dass wir bei Sonne Gottesdienst feiern dürfen. Ansonsten würden wir manchmal denken, ach Herr, können wir denn überhaupt noch an dich glauben? Wir haben doch für Sonne gebetet. Hosianna, Herr, hilf in meiner Situation. Herr, hilf mir in der Situation umzugehen. Ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Weisung. Ich weiß nicht, ob ihr Esel kennt. Du hast mir heute erzählt, dass du Mini-Ponys züchtest. Ich weiß nicht, wie viel da so stockig und bockig sind, keine Ahnung. Aber Esel, davon heißt es hier unter planetwissen.de, Esel sind klug und gutmütig. Ihre scheinbare Sturheit ist vielmehr ein Abwägen gefahrenvoller Situationen und hat nichts mit Dummheit zu tun. Fand ich auch witzig zu lesen. Jesus macht nicht auf dicke Hose, als er nach Jerusalem einläuft, sondern ist einfach nah bei den Menschen. Guckt mal, so jemand auf so einem Schlachtross, auf so einem ausgewachsenen Ross, hat eine Schulterhöhe von, was weiß ich denn, 1,60 oder so. Ja, da kannst du jetzt nicht mitreden, ne? Okay, alles klar. Aber Schulterhöhe 1,60 ungefähr. Und wenn du da drauf sitzt, dann sind die Menschen hier unten und du bist da oben. Aber Jesus, wenn er kommt, dann ist das nicht so. Jesus, der kommt auf dem Esel zu dir. Jesus, der kommt noch ganz anders zu dir. Jesus kam zu seinen Jüngern beim letzten Abendmahl und hat ihnen die Füße gewaschen. Das ist die, also tiefer kann so ein Mensch eigentlich gar nicht als zu den Füßen eines anderen. Das ist Jesus. Das ist der König, der wirkliche König der Juden und dein und mein König. Ich weiß nicht, ob du ihm zujubeln würdest, ob du diesem Jesus zujubeln würdest, wenn er jetzt den Kielkamp langkommen würde in einem Twingo anstatt in einem A8. Ja, ist doch so. Ist doch so. Was erwarten wir, was denken wir von Jesus, was wünschen wir uns, dass Jesus eingereist kommt, auch in unsere Situation? Brauchen wir denn Jesus, der jetzt hier im Q7 4,0 TDI, was weiß ich denn, von Abt eingedonnert kommt? Oder brauchen wir denn Jesus, dem es völlig egal ist, mit was er zu dir kommt, Hauptsache er ist bei dir? Probleme müssen heute eigentlich schnell gelöst werden, wie dieser Giftgasangriff und der Gegenangriff. Da muss ganz schnell jetzt gehandelt werden, da müssen ganz schnell 2, 3 Knöpfchen gedrückt werden, da müssen ganz schnell Millionen irgendwohin versenkt werden, damit andere da zu büßen haben. Das ist die Logik der Welt. Wir sind aufgefordert, wir Kinder Gottes, du bist aufgefordert, dein Eselsein zu nehmen und zu sagen, Hosianna, Herr, hilf du in dieser Situation. Rühr du die Menschen an. Wenn Menschen nicht in der Gemeinde unterwegs sind, du hast es eben gesagt, sind welche abgefallen. Klar. Aber was ist dann unser Gebet? Herr, hilf du. Seht du zu, dass sie wieder zurückkommen zu dir. Und nicht, dass wir noch sagen, sie sind abgefallen, das hast du nicht gemacht. Machen wir auch nicht. Aber das gibt's immer mal wieder, dass wir sagen, sie sind abgefallen. Wie schlimm ist das denn? Wie kann man denn nur von Jesus abfallen? Die werden in der Hölle schmoren. Die werden in der Hölle schmoren. Das ist nicht Hosianna. Sondern das ist, ich bin Gott und ich sag dir, ob du gut bist oder schlecht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Hosianna reicht. Nach der Beschreibung der Szene des Jubels wird noch auf drei Gruppen eingegangen, die das Ganze mitgekriegt haben. Und die Teil der Szene sind, einmal wird auf die Jünger eingegangen, auch eine witzige Truppe. Dann wird auf die Menge eingegangen, die Lazarus wieder lebendig gesehen hat, und auf die Pharisäer. Vers 16, das verstanden seine Jünger zuerst nicht, dass er das sagte. Also, dass er da überhaupt auf dem Esel eingeritten ist, das haben seine Jünger auch nicht verstanden. Die hätten auch das Schlachtroß gern mal gesehen. Er hat ja Dinge gemacht, das muss man sich ja auch vorstellen, die sind ja wirklich eines Königs würdig. Eines Königs, der das tut, was weit über das ist, was wir denken können. Er hat Menschen wieder ins Leben zurückgerufen. Er hat böse Geister ausgetrieben. Er hat Menschen am laufenden Band gesund gemacht, hätte ich gern gesehen. Hat er alles gemacht? Also ist schon ein König, aber nicht nur so einem pupsigen Land ein König, sondern er ist König von allem. Er ist König der ganzen Schöpfung. Wenn er auf dem See steht und der See ist unruhig, dann sagt Jesus, See, sei ruhig. Und dann ist der See ruhig. Dann hat er nichts mehr zu sagen. Hosianna, du Herr, du Gott, du König über alles, was ist, hilf du in dieser Situation. Seine Jünger waren dauernd bei Jesus. Wir sind auch viel bei Jesus. Wir sind nicht so bei Jesus, aber wir lesen viel in der Bibel. Wir kommen zu den Stunden zusammen und was auch immer und haben es trotzdem nicht verstanden, die Jünger. Und wir manchmal einfach auch nicht. Aber mir macht das eher Mut, dass auch die Jünger auch Esel waren an mancher Stelle. Das macht mir Mut, denn Jesus hat sich doch mit ihnen abgegeben. Und das macht mir Mut für mein eigenes Leben, dass er sich immer wieder mit mir abgegeben hat. Wir müssen verstehen, dass Jesus keine neue Machtform etablieren will. Auch in unserem Leben nicht. Er will nicht sagen, du hast vorher dem Gesetz gehorcht mit den 250 Gesetzeswerten und jetzt gehorchst du meinem Gesetz mit den 10 Gesetzeswerten und 150 und 380 hinten dran geschoben. Darum geht's nicht. Sondern Jesus tauscht Macht durch Machtverzicht. Auch für unser Leben gilt das. Wir tauschen Macht im Hier und Jetzt mit Machtverzicht. Wir sagen, Hosianna, Gott, hilf du. Ich schaffe es nicht allein. Das ist absolutes Bekenntnis von Machtlosigkeit und absolutes Bekenntnis zur Macht von Jesus. Jesus hat diese Macht. Und wir haben die Macht, seine Kinder zu sein. Diese Macht heißt Freiheit. Wir sind frei. Das ist unsere Macht. Das ist unsere Kraft, die uns durchträgt durch unser Leben. Wir sind frei von allen Ansprüchen, die es in dieser Welt gibt. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu dick abgebissen ist. Und ob wir uns da nicht manchmal zu sehr überschätzen. Wir sind frei von allen Ansprüchen, die die Welt hat. Ich glaube, wir leisten uns ja doch gerne das ein oder andere. Viele fahren Mercedes von euch. Ich weiß nicht warum. Ich fahre VW, Golf, fast voll ausgestattet. Also das passiert auch immer mal wieder, dass wir irgendwie denken, das müsste doch jetzt so sein. Wir müssten doch jetzt dieses und jenes und dem, was in der Welt vor sich geht, doch irgendwie ein bisschen zumindest nachkommen. Aber das brauchen wir nicht. Wir sind frei, nicht das zu tun, was die Welt uns vormacht. Wir sind frei, Böses nicht mit Bösem zu vergelten, sondern wir sind frei dazu, für andere zu beten. Das waren die Jünger. Das Volk aber, das bei ihm war, als Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Da standen welche rum, das waren nicht seine Jünger gewesen. Die hatten vielleicht noch nicht mal was mit seiner Religion zu tun. Das werden vielleicht noch nicht mal Juden gewesen sein. Aber das waren die, die das gesehen hatten, dass er gesagt hat, dass Jesus zu Lazarus gesagt hat, komm raus. Und dass er dieses Wunder getan hat. Und sie rühmten die Tat, die sie gesehen haben. Johannes 11, ist es wirklich wahr? Doch, genau. Johannes 11 bei der Auferweckung von Lazarus sagt Jesus zu seinem himmlischen Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Er betet ja natürlich, bevor er das tut. Ne? Er sagt nicht einfach, Mensch, jetzt mache ich mal ein Wunder. Jetzt hole ich mal den Lazarus aus der Kiste raus. 3 Tage war er schon da drinne. Sondern er checkt das erstmal mit Gott ab. Und sagt, ich weiß, dass du mich allzeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus hatte einen Auftrag. Jesus war beauftragt, etwas zu tun. Und hier sagt der Mensch Gott, ich weiß klar, ich soll den Lazarus jetzt hier aus dem Grab rausholen, aber damit die Leute, die rundum auch wissen, die rundum stehen, auch wissen, dass ich das von dir, wegen dir tun soll, deswegen bete ich dich an. Das sollten wir auch tun. Wenn wir etwas an Menschen Gutes tun, dann sollten wir Gott anrufen und sollten für sie beten, sollten für Vollmacht beten, die nicht von uns kommt, sondern von Gott, damit andere erkennen, wir sind von Gott gesandt. Wir brauchen das immer wieder. Wir brauchen, dass Gott uns hilft, weil wir wissen, wir können es nicht aus uns tun. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Menge glaubte an seine Wunder, weil sie sichtbar sind. Klar, wenn Jesus Wunder tut, dann glauben da Menschen in diesem Moment dran, weil sie es ja sehen. Aber Glaube heißt nicht unbedingt Wissen. Das macht's ja echt schwierig. Das macht's für mich richtig schwierig an mancher Stelle. Glauben heißt Vertrauen auf diesen Gott, der hilft. Und die gleiche Menge, die gerade noch an seine Wunder geglaubt haben, manche sind noch da ganz auf einem ganz normalen Level, aber bei mir ist es immer so ein Auf und Ab. Mal ist mein Glaube richtig weit oben und dann kann es auch passieren, dass mein Glaube so auch schon mal ein bisschen weiter unten ist. Und die gleichen Menschen, die da noch gesagt hatten, Hosianna, die schreien 6 Tage später, kreuzigt ihn. Kreuzigt ihn. Er hat es nicht gemacht, er hat es nicht geschafft. Aus seinen Wundern, da ist nichts geworden. Wie konnte er das überhaupt tun? Keine Ahnung, aber kreuzigt ihn. Weg. Brauchen wir nicht. So ein Gott, so ein Messias brauchen wir nicht. Kreuzigt ihn. Die Pharisäer, die stehen dabei bei diesem Schauspiel hier, dass Jesus nach Jerusalem einläuft und sie sprachen untereinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Sie müssen kapitulieren. Religionsführer dieser Zeit und ich glaube auch heute Religionsführer, die einfach nur sagen, wir müssen hier Religion machen. Es geht hier um das und das und das zu tun. Die müssen kapitulieren vor Jesus. Denn sie können nicht aufhalten, dass Jesus als der gefeiert wird, der er ist. Der im Namen des Herrn kommende König von Israel, der König der Welt, der König seines Reiches. Und sein Reich ist so viel größer als das, was wir heute in der Schöpfung erkennen können. Du hast es eben gesagt, wie wird das sein, wenn wir Milliarden, dann bist du auf Millionen runter? Na gut, okay. Weiß nicht, woher du das weißt. Ist aber auch nicht schlimm. Aber wenn wir mit denen alle in der Herrlichkeit sein werden, werden wir denen singen und was auch immer noch. Da geht's ja wirklich nur noch um diesen Jesus. Jesus kommt auf einem Esel. Und alle kapitulieren. Alle legen ihre Zweige hin, legen ihre Kleider hin und rufen, Herr, hilf. Jesus kommt auch jetzt, kommt auch heute, kommt auch in den nächsten Tagen immer wieder zu dir. Vielleicht durch einen Esel, vielleicht auf einem Esel. Und alles, was wir ihm entgegenbringen können, sind unsere Rufe. Hilf uns doch, Jesus. Hosianna, weil wir wissen, er hilft. Hosianna. Amen.